Ja, ich bete noch kurz. Jesus, ich bitte dich einfach, dass du mir hilfst, dass ich das Wort, das du mir gegeben hast, auch richtig rüberbringen kann. Und dass es auf fruchtbarer Boden fällt. Amen. Also ich habe mir diesmal richtig schwer getan mit dem Thema. Die Botschaft wusste ich und das Thema habe ich öfters verändert. Aber nehmen wir einfach mal das Thema, überprüfe deine Beziehung. Und man könnte auch sagen, wer hat das letzte Wort? Und wir haben in unserem Dorf eine Firma. Und der ist von unserem Ort. Und als der angefangen hat, da war der Ort noch nicht mal, glaube ich, halb so groß. Da haben wir noch keine 800 Einwohner. Und wenn du den gut gekannt hast und du hast eine Beziehung mit dem gehabt, dann hat er gesagt, wenn du Arbeit gesucht hast, komm zu mir. Und da hattest du Gunst. Und das war mehr wert, wie wenn du nur den Personalleiter kennst. Und das ist einfach wichtig und das, glaube ich, ist auch im Geistlichen so. Wir müssen den kennenlernen, der das letzte Wort hat. Ich muss meine Brille noch aufsetzen. Und ein Wort noch über mich. Ich weiß nicht alles, aber was ich weiß, ich brauche Hilfe. Und ein Wort, das der Paulus zum Timotheus gesagt hat, das gilt für mich, das nehme ich mir zu Herzen. Er hat gesagt, achte auf dich selber. Und wenn du das tust, und dann schützt du dich selber und dann sagt er auch, achte auf die Lehrer, was du sagst oder was du auch hörst, dann wirst du dich retten und die, die auf dich hören. Und wenn du nicht auf dich selber achtest, dann bist du eine Gefahr für die anderen. Die Furcht des Herrn ist keine Angst vor Gott, sondern es ist die Angst davor, dass man ihm wegläuft oder sich einlullen lässt von der Welt. Habe ich mir da aufgeschrieben. In dieser Welt, wir sollen an den Punkt kommen, wo wir erkennen, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Solange das nicht passiert ist, da wirst du immer wieder Probleme haben mit Selbstgerechtigkeit. Und wirst in ein Fettnäpfchen nach dem anderen treten. Das ist ein Lernprozess. Passt das hier? Wir müssen praktisch an den Punkt kommen. Also wir haben in unserem Bibelkreis am Donnerstag haben wir die Jüngerschaftsschule durchgemacht und das war eigentlich sehr hilfreich. Und da haben wir auch die Dinge gelernt. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du, die hast die Worte des ewigen Lebens. Und mir, und in der Welt, da gehen wir den Bach runter. Wir kommen praktisch an die Stationen, wo wir nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Das sind die Punkte, wo manche aufgeben, wir aber nicht. Du hast das letzte Wort. Man könnte auch sagen, den Anker setzen, haben wir auch gesungen, hat der Daniel auch gesagt. Dein Boot, unser persönliches Leben will ich als Boot bezeichnen, für die Gemeinde sagt man als eher Schiff. Aber da ist wichtig, dass man Jesus nicht nur ins Boot holt, sondern dass er auch der Kapitän ist. Wir sagen ja auch nicht, er ist ein Schaf von uns, sondern er ist der Hirte. Er gibt den Ton an. Also wir machen den Anker fest an dem, der das letzte Wort hat. Und da habe ich mal ein paar Bibelstellen aufgeschrieben. Das steht in Matthäus 10, 28. Da heißt: Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten und die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und im Lukas 12, da steht eigentlich gerade nochmal das Gleiche. Und in Offenbarung 1, 18, Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. In Jakobus 4, Vers 12, da heißt: Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und einen Richter, den der die Macht hat zu retten und der die Macht hat, den Verderben preiszugeben. Wer bist du, der du richtest? Und im Johannes 3, 18 noch: Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt werden. Aber wer nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes. Also eines lernen wir aus dieser Stelle. Satan hat keine Macht. Er hat keine Macht, dich in die Hölle zu werfen. Und er hat auch kein Recht, dir den Himmel zu versprechen. Was er kann, ist lügen, täuschen und zerstören. Er kann zwar töten, wenn es ihm erlaubt ist, wie Beispiel Hiob. Oder Pilatus hat zu Jesus gesagt, oder Jesus zum Pilatus: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben werden. Also Gott gibt auch Macht den Königen oder der Regierung, und die haben die Aufgabe, das Recht umzusetzen, das Gute zu loben und das Böse zu bestrafen. Aber was macht Satan? Also bei Gott steht die Kraft, zu helfen und fallen zu lassen. Du musst dich an die Sintflut denken. Praktisch Satan schickt Menschen auf den falschen Weg. Da Apostelgeschichte 22, 4, der Paulus verfolgte diesen Weg bis an den Tod. Satan weiß genau, dass wenn er dich im Fleisch erhält und du nicht in den Geist gehst, ins Vertrauen, dann wirst du Verderben ernten. Das heißt, wer auf das Fleisch sät, wird Verderben ernten. Und wer auf den Geist sät, der hört auch auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Deshalb sagt auch Jesus bei dem Turm von Siloa: Alle, die nicht Buße tun, werden so umkommen. Was macht Satan? Er bietet uns das an, was wir gerne hören. Das heißt an einer Stelle, wonach uns die Ohren jucken. Und was ist das, nach was uns die Ohren jucken? Er bietet uns an, das hat er bei Adam schon gemacht, einen sicheren Platz im Himmel. Und er werdet sein wie Gott. Er bietet uns das an, ja. Weil das hören wir eigentlich gerne, nicht? Wir wollen sicher sein, einen guten Platz im Himmel, so weit oben wie möglich. Und der Wohlstand und der Reichtum, die Ehre und die Macht auf der Erde, das wollen wir auch. Und somit sind wir in einem Konflikt. Heißt im Jakobus 4,4, der Weltfreundschaft ist Feindschaft gegen Gott. Wer der Welt Freund sein will, wird Gottes Feind sein. Wenn du dem Geist folgst, bekommst du immer Gegenwind von Mächten und von Menschen. Der Geist von Elia und Mose harmoniert nicht mit dem Geist von Ahab und Isabel. Reich Gottes oder Reich von dieser Welt? Es ist wichtig, dass wir auch die Absichten Satans kennenlernen. Und das lernen wir am besten in der Geschichte, wo Jesus in die Wüste gefahren wird, wo Jesus angegriffen worden ist. Da heißt in Lukas 4, Vers 5, er zeigte ihm alle Reiche der Welt und spricht: Alle diese Reiche und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nur von mir anbetest, soll alles dir gehören. Also das ist das Angebot. Daniel sagt das manchmal auch, Geduld ist eine schwierige Sache. Und das nutzt er gerne aus. Er bietet uns das an, was eigentlich Gott uns versprochen hat. Aber er will sich dazwischen schieben. Und das sollen wir eben lernen. Ja. Antwort von Jesus: Weiche hinter mich, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten. Also Jesus ist nicht darauf reingefallen. Ich habe mir nur vorgestellt, was wäre passiert, wenn er darauf reingefallen wäre. Er wäre kein schuldloses Opfer mehr gewesen, das für uns am Kreuz bezahlt hat. Und was macht er noch? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Oder wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab. Du sollst, da sagt Jesus, du sollst Gott nicht herausfordern. Und auch mit der Herausforderung, dass wir Wunder tun. Da fiel mir auch Jesus ein. Jesus hat, bevor Jesus das erste Wunder getan hat, das war ja Wasser zu Wein, da hat er die Mutter ganz schroff angesprochen, was habe ich mit dir zu schaffen? Also Jesus wollte sicher sein, dass er nichts aus dem Fleisch tut. Und das Interessante ist, die Maria hat überhaupt nicht darauf reagiert. Sie hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Und das ist das Interessante, wenn etwas vom Geist ist, dann ist das Fleisch nicht beleidigt. Und genauso als Jesus zu der Frau gesagt hat, als sie zu ihm kam, hat er gesagt, es ist nicht gut, dass man das Brot vor die Hunde werfe. Dann hat die Frau gesagt, aber die Hunde fressen die Brosamen. Und da hat Jesus sofort gemerkt, woher das kommt. Also das, was vom Geist ist, da sollen wir darauf reagieren. Und nicht das, was aus dem Fleisch kommt. Wir sollen nicht den Teufel praktisch als unseren Auftraggeber annehmen. Dann heißt nämlich auch, Jesus sagt ja auch mal, ich kenne euch nicht, obwohl ihr Wunder getan habt, Dämonen ausgetrieben habt. Wir sollen nicht praktisch für ihn arbeiten, sondern wir sollen für Jesus arbeiten. Heißt Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen. Also alles, was aus dem Fleisch geboren ist oder entstanden ist, hat keinen Bestand, das ist vergänglich. Wenn die Furcht Gottes verloren geht, verlierst du den Schutz. Denk an den verlorenen Sohn. Wenn du dich trennst von Gott, dann bist du schutzlos, dann landest du am Schweinetrog. Und es heißt, der Engel des Herrn erlagert sich um die Herr, die ihn fürchten. Das heißt auch für mich selbst, wenn ich ein Wächteramt hätte, könnte ich nichts ausrichten, wenn nicht der Herr die Stadt bewacht. Wir müssen immer wissen, wir sind in einer Unterordnung und tun es nicht aus uns selbst heraus. Oder mit dem Hausbau sagt dasselbe, wenn er ein Haus baut, wenn nicht ich der Hausherr bin, dann baut er, ist der Arbeit, ist umsonst, ist vergeblich. Ja, also der Hiob, das stand unter diesem Schutz. Und beim Hiob sehen wir auch, worum es eigentlich geht. Es geht jetzt eigentlich nicht mal um uns, sondern es geht in einer Sache, wo Satan Gott anklagt und sagt, ja, der hat es ja gut, dann schützt du. Und das war auch der Grund, warum dass er geschützt wurde und so gesegnet war, weil er Gott gefürchtet hat. Und das Schöne ist natürlich, Gott hat Recht behalten. Hiob hat nicht aufgegeben. Er ist ihm treu geblieben, auch wenn er gesagt hat, wenn du ihm das wegnimmst, dann wird er dir absagen. Und dann habe ich zwei Apostel, die uns ein großes Vorbild sind. Und das ist das Verhalten von Petrus und von Paulus. Beide hatten eine falsche Selbsteinschätzung. Zum Petrus sagte Jesus, weiche hinter mich, Satanas. Und erklärt ihm auch, wieso du denkst menschlich. Nicht? Und das menschliche Denken, das heißt ja, Gottes Gedanken sind höher wie unsere Gedanken. Er denkt anders. Und zum Paulus sagt er, was verfolgst du mich? Also es waren zwei Menschen, die haben um 180 Grad, haben die gedreht. Und das ist auch, was wir eigentlich sollen. Wir kommen, der Paulus sagt das, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und gestern Abend habe ich noch gelesen, da sagt er, ich bin der größte Sünder gewesen. Also du kannst nicht schlimmer sein wie er. Und für das schlimmste Sünder gibt es praktisch Rettung bei Gott. Der Paulus hatte Theologie studiert bei Gamaliel, Apostelgeschichte 22, zu Füßen Gamaliels. Also der hatte die beste Lehrer, der war gebildet. Und was kam dabei raus? Das Gegenteil, was wir als oft sprechen, der Spruch von Sprüche 3,5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und stütz dich nicht auf den Verstand. Und hier ist aber, läuft es genau umgekehrt. Alles, was du so erlernst, das ist Verstand. Und das hat bei Gott nichts zu suchen. Und das, was du bei Gott lernst, das bekommst du durch Offenbarung. Da macht es dann irgendwann mal Klick und hast verstanden. Das ist, wenn du in der Schule bist, in Mathe oder früher sagt man es Rechnen, du kannst eine Rechenaufgabe auswendig lernen. Wenn du den Vorgang nicht kapiert hast, dann kommst du eine andere Aufgabe hingestellt, dann blickst du es nicht. Und so ist es auch hier. Das heißt, der Buchstabe tötet, der Geist macht er lebendig. Also Verstand und Buchstabe bringen den Tod und Kontrolle. Ohne Zerbruch kann dich Gott nicht füllen. Du musst dein Fleisch kennenlernen. Paulus sagt, in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Ratschläge von Petrus und von Paulus. Der Petrus sagt, seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Ich meine, die Stelle kennen wir alle. Und mit was arbeitet er? Das hat er so erlebt, Petrus, mit Angst. Er schüchtert uns ein, er macht uns Angst, du verlierst das und verspricht uns etwas. Und wenn du darauf reinfällst, dann machst du die Erfahrung, dass es gelogen ist. Alles, was der Satan dir sagt, ist verlogen. Er lügt und täuscht. Und ja, Paulus, was sagt er? Paulus kommt von einer anderen Seite. Der Paulus sagt in 2. Korinther 11, 14, Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Und seine Diener führen sich so auf, als würden sie im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Und das ist dann halt schon mal schwierig, nicht? Wenn Leute auftreten mit im ja, als Diener der Gerechtigkeit. Du kannst ja die Gerechtigkeit nicht absprechen. Aber es zeigt sich dann als, ja, an ihren Werken, ob es echt ist oder nicht. Das heißt zum Beispiel an einer Stelle, ja, wer die Wahrheit liebt, der kommt ins Licht. Und wer will, dass seine Werke nicht offenbart werden, der liebt die Finsternis. Und ein Beispiel, was Jesus zum Pharisäer gesagt hat, die Pharisäer, sie reinigen den Becher nur von außen, aber nicht von innen. Dadurch Menschen, die die Gefahren erkannt haben. Daniel wurde sogar auf Dach hingewiesen, der Schadrach, Meschach und Abednego. Ja, die wurden darauf hingewiesen, praktisch, sie sollten ihre Knie vor anderen Göttern beugen. Der Haman oder Mordechai, da war es wieder ein bisschen anders. Da sehen wir, dass der Teufel auch in Menschen auftritt. Haman hat gefordert, dass der Mordechai seine Knie vor ihm beugt. Und als er das nicht gemacht hat, hat er die Gesetze verändert. Mit Trick 17. Und mit dem Ring vom König hat er ein Gesetz erlassen, dass die Juden umgebracht werden. Hätte Mordechai nichts getan, ich weiß nicht, was Gott dann getan hätte, aber er hat reagiert und hat sein Leben riskiert. Und wir kennen ja die Geschichte. Es ist unsere Aufgabe, darauf zu achten. Ja, Satan tritt nicht nur selbst auf, er benutzt auch Menschen, die die eigene Ehre suchen. Sie arbeiten für das Fleisch, somit für den Teufel. Menschen, die im Fleisch agieren, sind Werkzeuge oder Gefäße für unehrenhaften Gebrauch im Reich Gottes. Der Paulus sagt doch, wenn ich meine eigene Ehre suchen würde, dann wäre ich nicht Christi Knecht. Oder Jesus sagt, ich suche nicht meine eigene Ehre, aber es gibt einer, der sie sucht. Er wusste, dass der Vater ihn ehren wird. Wenn wir die Ehre bei Gott suchen, dann ehrt er auch uns. Römer 9, 17 und 18, und da sagt der Paulus, dazu habe ich dich erweckt, und da meint er, ja, da geht es halt um Mose und an der, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wer da geheißen. Genau, der Pharao. Damit habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Zudem, wen er will, begnadigt er und wen er will, verhärtet er. An dieser Stelle zeigt Gott uns, wie bei Hiob, wer glaubhaft ist. Satan ist der Verlierer. Wenn du erkennst, dass du Gesetze veränderst werden, dann musst du dich neu positionieren. Du kannst dich nicht entschuldigen, dass du belogen worden bist, wie Adam es getan hat. Du musst Buße tun, heißt sich entschuldigen, dass man sich belügen hat lassen. Die Lüge kommt nie aus der Wahrheit, sondern immer vom Lügner. Was wir nicht tun sollen, nie aufhören, Buße zu tun. Buße ist praktisch die Voraussetzung für Vergebung. In Vergebung kommt Gnade. Ohne Buße hört Vergebung und Gnade auf. Ein unbußfertiges Herz lädt sich immer mehr Zorn auf, bis zu dem Tag des Zorns. Der Paulus schreibt über die Güte Gottes und den Ernst Gottes. Und dann sagt er, ja, die Güte Gottes hat einen Erziehungscharakter. Er sagt, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Du sollst praktisch in den Erfahrungen, wo du erlebst, wie Gott dich rettet und wieder rauszieht aus dem Schlamassel, sollst du die Güte Gottes erkennen und sollst dich zu ihm wenden. Er lässt es praktisch zu, dass wir in Schwierigkeiten kommen, wenn wir ihn weglaufen. Aber er sagt ja auch, das Schöne, Wort gefällt mir so, wo Jesus sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Er sagt nicht, warum habt ihr Angst, sondern er versteht es, dass wir Angst haben. Aber er sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also wir dürfen darauf bauen, dass er die Welt überwunden hat. Und es heißt, wer aus ihm geboren ist, der überwindet sie auch. Das ist unser Trost, nicht? Du sollst praktisch einen Unterschied erkennen. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und da habe ich ein Klammer hingeschrieben. Der Mose war so einer und der Abraham war so einer. Die haben die Belohnung gekannt. Die haben gewusst, was auf sie zukommt. Und weißt du, ich denke jetzt manchmal, ja, der Paulus war auch so einer, der hat alles für Dreck empfunden. Und damit er nicht abfällig wird, hat er einen Pfahl im Fleisch gehabt oder einen Engel, der ihn mit Fäusten schlägt. Keiner weiß richtig, was der Pfahl war, Aber wenn du etwas hast in deinem Leben, was dich daran hindert, abzufallen und das Reich Gottes zu verlieren, dann ist es gut, was das auch sein mag. Ich bin keiner, der sagt, dass Gott Krankheit schickt. Und Gott ist auch kein Schläger. Aber wenn man Kinder nicht mal der Po versohlt, wenn sie unartig sind, dann ist man deswegen kein Schläger, dann ist eine Erziehungsmaßnahme. Ich habe auch mal so eine bekommen, wo ich noch in den Kindergarten ging. Da habe ich 50 Pfennig weggenommen zu Hause und habe Bonbons gekauft und habe sie verteilt im Kindergarten. Und dann hat es halt die Hose runter hinten drauf zu Hause. Aber das ist eine Erziehungsmaßnahme, damit man nicht einer wird, der klaut. Nicht? Und so ist es auch bei Gott. Er sagt, das steht in Offenbarung 3,19, die der Herr liebt, die überführt er. Und dann weist er sie zurecht. Und das ist etwas sehr Gutes. Also Demut heißt immer horchen und gehorchen. Nicht, du kannst nicht, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, heißt zum Beispiel. Und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen auch lernen zu gehorchen. Selbst Jesus musste es lernen. Jesus hat gesagt, ja, oder das heißt, er lernte an dem, was er durchmacht, lernte er den Gehorsam. Und das ist auch bei uns. Wir lernen in den Situationen, wo wir sind, lernen wir auf Gott zu hören und zu gehorchen. Ja, da haben wir noch einen wichtigen Satz aufgeschrieben. Du kannst nicht mit deiner Bildung den Teufel besiegen, sonst landest du da, wo der Paulus war, vor seiner Bekehrung. Der Buchstabe tötet, Gesetz und Fleisch verstand, der Geist macht lebendig. Und wer auf den Geist sät, der erntet Leben und hat gute Früchte. Wer auf den Geist sät, wird auch vom Geist Gottes angetrieben. Das heißt, die der Geist Gottes treibt, die sind seine Kinder. In der Welt, da herrschen andere Geister. Zum Beispiel der Ahab und Isebel. Wir sollen die Geister prüfen und unterscheiden. Ja, ich glaube, jetzt bin ich soweit durch. Da möchte ich einfach noch zum Abschied noch ein Gebet sprechen. Jesus, schenk du uns Ohren, die hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Überführe du uns, wo wir auf falschem Wege sind, und leite uns auf den ewigen Weg. Mit einem willigen Geist rüste du uns aus. Lass uns wieder zur ersten Liebe zurückkehren, wo wir sie verlassen haben. Ja, vertreibe unsere Lauheit und mach uns wieder heiß. Du kannst uns verstehen, dass wir in der Welt Angst haben, aber du hast gesagt, seid getrost. Ich habe sie überwunden, und wer aus dir geboren ist, wird sie auch überwinden. Und deshalb wollen wir dir vertrauen und uns freuen, wie die Kinder, denn die Freude in dir ist unsere Stärke. Und wer das auch sagen will, sage Amen.
Ja, vielen Dank, Hans. Dann bleibt mir, habe ich das letzte Wort? Darf den Segen aussprechen. Der Herr segne euch, behüte euch und lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. In diesem Sinne, gesegnete Woche und Shalom.